Ja, auch ich wünsche euch einen guten Morgen. Vorbereitung ist mein Predigtthema. Wir bereiten uns ständig auf irgendetwas vor und nun auf Weihnachten in einer Woche. To-Do-Listen sind uns präsent, aber es wäre ein spannendes Unterfangen, neben der To-Do-Liste noch eine andere zu haben. Ich bleibe im neudeutschen Sprachgebrauch, eine Let-It-Be-Liste. Sodass wir mal mit dem einen oder anderen nach einer kleinen Halbzeitpause die Seite wechseln, um in der entgegengesetzten Richtung zu punkten. Es käme uns entgegen. Aber es geht im Kern gar nicht so sehr um das Tun und nicht einmal um das Lassen, sondern vielmehr um eine innere Haltung. Es geht darum, Momente anzuvisieren, in denen Ankunft, also Advent, auch tatsächlich stattfindet. Und wenn wir mal wirklich still werden, dann könnten wir auf unser tiefstes Bedürfnis oder eines unserer tiefsten Bedürfnisse stoßen, nämlich, dass wir mal irgendwo ganz ankommen, ganz im Hier und Jetzt sein können und dem, was ist, vom Herzen zustimmen. Dafür gibt es ein Vorbild, ohne dass ein Wettbewerb daraus wird. In Psalm 131 heißt es: Ich ließ meine Seele still und ruhig werden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter, wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Wir schauen uns das sehr gerne an. Ein Kind auf den Armen der Mutter. Es ist ganz still geworden, vielleicht gestillt. Es fehlt dem Kind an nichts. Nicht ein für alle Mal, gewiss. Aber jetzt ganz und gar. Astronomisch weit von unserer Wirklichkeit entfernt? Ich denke nicht. Ich bin auf der Suche nach solchen Momenten, die von dem naheliegenden Gedanken geprägt sind, der uns aber doch so, dem wir uns aber entfremdet haben. Es ist der Gedanke, es darf jetzt alles so sein, wie es ist. Nichts muss ich erst noch verändern, damit ich der Situation, so wie ich sie jetzt antreffe, zustimme. Ist das solch ein Moment gerade? Musst oder willst du gerade irgendwo anders sein? Oder ist der Ort und die Zeit, die gerade den Rahmen für das Erleben bestimmen, gut so? Das ist von außen betrachtet klarer als von innen. Das heißt, wir haben oft von innen her mehr an dem Hier und Jetzt und den Gegebenheiten auszusetzen, als das sich offensichtlich darstellt. Und wenn wir uns in der nächsten vorweihnachtlichen Woche dem Gedanken nähern und nur für einen Moment ihn wahrnehmen, es darf jetzt alles so sein, wie es ist, dann sind wir gut vorbereitet. Denn das wünschen wir uns zum Weihnachten, dass unser Herz still wird und wir nicht noch dies und jenes und noch was bewerkstelligen müssen, damit wir zufrieden sein können. Und wenn der Friede auf Erden in den letzten 2000 Jahren auch keine deutlichen Fortschritte gemacht hat, so wünschen wir uns ihn zumindest an einem Punkt in unserem Herzen. Solche Momente, wo wir denken können, hier bin ich genau richtig. Das, was ich tue und erlebe, ist gerade das Beste, was ich erleben kann. Es muss nicht erst noch alles Mögliche erledigt werden, damit ich meinem Leben zustimmen kann. Diese Erfahrung hat etwas sehr Schöpferisches. das etwas in uns in Bewegung bringt, so dass uns dann sinnvolle Veränderungen wie eine reife Frucht in den Schoß fallen. Die Predigt könnte hier enden, aber wir brauchen das Wort Gottes im Rücken, die Zustimmung von allerhöchster Stelle. Und es geht um unsere Zustimmung gegenüber dem Gegebenen. Dann können wir auch mit dem Herzen erkennen, dass längst da ist, was ich brauche. Mein Predigttext zu dem Thema ist das 40. Kapitel des Jesaja, aus dem ich drei Einsichten herausgreife, die für unser Ankommen hilfreich sind, jeweils mit drei praktischen Anwendungen, die abnehmenden Schwierigkeitsgrad haben. Rund um die Frage, wie unsere Seele mal dort ankommen kann, wo sie gerade ist. Mein erster Punkt, die bedeutungsvollsten Erfahrungen sind die in der Wüste. Es hält uns auf Trab, alles unter Kontrolle zu haben, über alles Mögliche Bescheid zu wissen, in jeder Hinsicht handlungsfähig zu sein und uns nach allen Seiten abzusichern, damit ja nicht irgendeine Katastrophe passiert. Das Verrückte daran ist, dass gerade dieser ständige Druck, uns abzusichern, uns emotional in einen katastrophalen Zustand führt. Der erste Vers, den ich aus diesem langen Kapitel herausgreife, es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Dem Herrn einen Weg bereiten ist gut, Wüsten und Steppen meiden wir im Allgemeinen. Wir wünschen uns etwas Blühendes, Lebendiges, in dem sich viele Wege kreuzen und es deshalb auch viele Möglichkeiten gibt. So würden wir in der Regel eine dicht bebaute Stadt pulsierenden Lebens einer Wüsteneinöde vorziehen. Doch in all dem Trubel, in all der Betriebsamkeit wird uns die Gegenwart Gottes nicht allzu schnell bewusst. Wir übersehen dort allzu schnell, dass wir auf Gott angewiesen sind. Und welcher Reichtum im Hier und Jetzt steckt und nicht erst in dem, was ich erreichen müsste. Unter diesem Blickwinkel kommt es nicht so sehr auf die Highlights unseres Lebens an, sondern auf das Innehalten, indem wir erkennen, was uns längst geschenkt ist. Hört sich abstrakt an. Ich möchte das versuchen zu veranschaulichen an einer Erfahrung, die ich in den letzten Wochen gemacht habe. Ich erfreue mich bester Gesundheit, hatte aber eine kleine Episode, die daran grundsätzlich nichts ändert. Ich hatte im November Schmerzen, die ich in dieser Intensität und Hartnäckigkeit nicht kenne. Und mein hervorragendes Hilfsnetzwerk von Medizin, Naturheilkunde und Gebet haben diesmal keinerlei Wirkung gehabt. Und ich habe gelernt, dass ich dann nochmal in die andere Richtung schauen muss und mehr von demselben nicht unbedingt weiterbringt. Und habe mich gefragt, wenn ich das Symptom schon nicht bekämpfen kann, was will es mir sagen? Was ist die Botschaft dahinter, die ich hören soll? Und ich habe dann entdeckt, mit Hilfe von jemand anderem, dass sich ein Gefühl in meinem Leben nie zugelassen habe. Ich dachte, ich kann das meiner Umwelt nicht zumuten. Das Gefühl heißt Hilflosigkeit. Ich hatte zwar gelernt, dass alle Gefühle ihre Bedeutung haben, aber das wollte ich ganz klar nicht. Und so musste ich da mal an diesen Punkt geführt werden, wo ich nichts machen konnte, andere auch nichts machen konnten. Und das hat dann dazu geführt, als ich es begrüßt habe und mal angeschaut habe, dass es unnötig wurde und neben einer körperlichen Intervention dann auch zu Beschwerdefreiheit geführt hat. Vorbereitung auf Weihnachten heißt an dieser Stelle, ich will versöhnlicher auf das Unfertige, Unvollständige schauen. Ich begrüße Gott auch und gerade dort, wo ich mich wüst und leer fühle. Und ich muss nicht erst dies oder jenes erledigen, um all das, was passiert oder passieren könnte, mit aller Macht zu bekämpfen. Denn Gott ist gewaltig, wie es in diesem Kapitel auch heißt. Ich bin es nicht. Ich hatte in der Zeit, wo ich so starke Schmerzen hatte, 3 Tage mit einer Gruppe zu arbeiten. Und ich habe denen dann gesagt, wenn ihr nicht durch meine Stärke, die gerade sich abgemeldet hat, weiterkommt, dann vielleicht durch meine Schwäche. Das hört sich paradox an, so wie es sich paradox anhört, wenn Paulus im 2. Korintherbrief schreibt, ich will mich rühmen meiner Schwachheit. Ich kann das nicht so ganz verstehen, aber irgendwas ist daran stimmig. Meine erste Anwendung. Ich empfehle, in einen neuen Tag zu gehen und Folgendes zu sortieren. Es kann passieren, dass ich mich heute an einem bestimmten Punkt hilflos fühle. Das wird dann dramatisch, wenn ich denke, das darf nicht sein. Mit mir und meinen Lebensumständen muss etwas nicht stimmen, wenn ich hilflos bin. Ich muss verbissen dagegen ankämpfen. Oder ich muss es sogar vor mir selbst verstecken. Die gesunde Alternative ist, ich sage zu der Hilflosigkeit, wenn sie dann kommt, unangemeldet natürlich, hallo, so freundlich, wie es mir möglich ist. Und ich sehe, dass gerade sie mich einlädt, das Wichtigste zu tun, was man in diesem Leben tun kann. Nämlich zu vertrauen. Gott zu vertrauen, dem Nächsten zu vertrauen und den eigenen Möglichkeiten. Und dann kann ich der Situation zustimmen, so wie sie ist. Und dann an ihr wachsen. Wir lesen noch ein bisschen weiter in diesen Versen. Was wir da sehen, ist kein Spekulatius-Text, Zitat Jörg Albrecht vom letzten Sonntag. Das kommt uns nicht entgegen. An unsere Vergänglichkeit möchten wir nicht erinnert werden. Auch nicht an unsere Schwachheit, weil wir verträumt, verliebt lieber auf unsere Stärke schauen. Und so tröstlich hört sich das erstmal nicht an. Aber wir werden hier an etwas Wichtiges erinnert, das zu vergessen wir so viele Anstrengungen unternehmen, nämlich unsere Vergänglichkeit. Und die Botschaft ist, sei nicht traurig, wenn etwas verwelkt. Es könnte nur ein Entblättern sein, damit das Wesentliche zum Vorschein kommt. Sein Wort, seine Nähe. Der erste Punkt ist also, bedauere nicht so sehr, wenn du an deine Grenzen stößt. Gerade diese Erfahrung wird dich voranbringen. Mit einem zweiten Punkt begegne ich der Vorstellung, es wäre eine Tugend, sich in einer erlernten Hilflosigkeit zu sehen. Das ist natürlich damit nicht gemeint. Er lautet, das Glänzen bewahren. Und damit springe ich zum Schluss des Kapitels. Ein sehr, für mich sehr intensiver Textabschnitt, aus dem ich zwei Punkte herausgreife, da ist von Müdigkeit die Rede und davon, dass wir straucheln und fallen können. Das ist nicht ganz so tragisch, wie es sich manchmal anfühlt. Wenn wir müde geworden sind, werden wir irgendwann Schlaf finden. Wenn wir nicht so ganz trittsicher sind, können wir uns abstützen. Und selbst dann, wenn wir hingefallen sind, können wir wieder aufstehen. Ein kleines Wörtchen hat mich sehr angesprochen in diesem Abschnitt. Es heißt matt. Was ist, wenn wir nicht nur müde geworden sind, sondern auch matt? Dann hilft uns ausreichend Schlaf auch nicht, motiviert in einen neuen Tag zu gehen. Und vielleicht wirst du der einen oder anderen meiner Selbstaussagen folgen. Ich möchte nicht zulassen, dass ich so müde werde, dass ich auch matt bin, weil ich nur noch fremdgesteuert durchs Leben gehe. Ich möchte das Feuer in meinem Herzen bewahren, selbst dann, wenn es vielleicht einem glimmenden Docht ähnelt, um den ich schützend die Hand lege und versuche, es neu zu entfachen. Ich möchte mich darauf besinnen, dass ich mit einem Leuchten auf die Welt gekommen bin. Und alle konnten es damals sehen, in meinen Kleinkinderaugen. Ich möchte an einem neuen Tag danach fragen, was mich heute ein Stück begeistern kann. Und wichtiger als das Gebet, Herr, gib mir Kraft, ist die Bitte, lass mich das Leuchten behalten oder wiederfinden. Das Glänzen in den Augen für etwas, was mir und anderen gegeben und zu tun möglich ist. Weit verbreitet und dennoch abwegig ist die Auffassung, es müsste von außen etwas Außergewöhnliches auf uns zukommen, dass das Leuchten wie eine Reflexion auslöst. Das ist deshalb nicht so sinnig, weil wir sehr davon abhängig werden, dass sich äußere Umstände unseres Lebens zum Positiven wenden. Und wie uns allen schon aufgefallen ist, haben es die gar nicht so eilig, sich zum Positiven zu wenden. Die biblische Sicht hört sich anders an. Zum Beispiel Losungstext vom letzten Mittwoch: Bewahre das kostbare, dir anvertraute Gut in der Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Gottes Geist wohnt in uns und hat in uns all diese Früchte angelegt, die unser Leben bereichern können. Die Schlussfolgerung ist, wir werden quasi von Gottes Geist von innen her beleuchtet. Und wenn unsere Augen matt geworden sind, dann liegt das nicht daran, dass das Leuchten nicht mehr existiert, sondern dass es das schwer hat, durchgelassen zu werden. Und auf diesem Hintergrund kann der Wunsch groß werden, dem Mattsein zu begegnen und das Leuchten groß werden zu lassen. Es ist mir auch klar, dass dem Leuchten zu folgen nicht immer ein Spaziergang in bester Wetterlage ähnelt. Aber wirklich tragisch ist vielmehr das Leuchten nicht mehr zu spüren. Meine zweite Anwendung: Ab und zu erlauben wir uns ja einen Blick in den Spiegel. Die Standardvariante unserer Gedanken könnte sehr defizitorientiert sein. Ach du schon wieder, ach, wenn du doch schöner, frischer, klüger und überhaupt besser aussehen würdest, dann könnte ich dich vielleicht ein bisschen mögen. Viel sinnvoller und angemessener ist, sich selbst mal tatsächlich in die Augen zu schauen und darin das Leuchten zu suchen. Ich weiß, dass das gerade so morgens nicht so einfach ist, dem Alltag schon im Vorfeld Begeisterung abzugewinnen. Aber selbst die Suchbewegung, diese Fragestellung löst schon etwas aus. Dass wir uns fragen, wie kann ich doch für einen Moment etwas spüren davon? Es lenkt unsere Aufmerksamkeit auf das Geschenk, auf das es ankommt. Und mehr oder weniger tief verborgen in uns angelegt ist. Ich fasse diesen zweiten Punkt zusammen. Wir haben nicht so sehr die Müdigkeit zu fürchten, denn sie zeigt uns die Grenzen unserer Kraft. Und ein Ausgleich wird nicht ewig auf sich warten lassen. Wir müssen auch das Fallen in unseren Absichten nicht fürchten, weil wir immer wieder weitergehen können. Besonders aufmerksam sollten wir sein, ob wir matt werden. Und das Größte habe ich entdeckt, ist es zu entdecken und ein Stück davon weitergeben zu dürfen. Bei alledem gibt uns eins Rückhalt. Gott wird, so wie es unser Bibeltext sagt, nicht müde noch matt. Nicht matt in seinem Glänzen für uns, nicht matt in seiner Freundlichkeit, seiner Liebe und Hingabe für uns. Und so ist es für uns nicht wichtig, was wir geschafft haben und uns gelungen ist. Viel bedeutsamer ist, wo es erleuchtete Momente gibt, in der Mattheit wie eine brüchige Hülle von uns abfällt. Mein dritter Punkt lautet, es ist alles da, um sich zu erheben. Wir kommen zu diesem 31. Vers, er gehört zu meinen Lieblingsworten und in meinem Beratungszimmer habe ich ein Bild aufgehängt von einem Adler, weil hier alles Wichtige für mich gesagt ist. Wenn man ein Vogel ist, hat man drei Varianten zu fliegen, je nachdem, was für ein Vogel man ist. Die kleineren Vögel müssen flattern. Der kleine Kolibri soll es auf 70 Umdrehungen in der Sekunde bringen. Ein sehr intensives, kräftezehrendes Rotieren und Vibrieren. Größere, wie Habichte, Bussarde, Milane, können sich hocharbeiten und dann allmählich ohne zusätzliche Anstrengung heruntergleiten lassen. Nur einige wenige Vögel, allen voran der Adler, ist durch die großen Flügeln, ist es ihm möglich zu segeln. Der Unterschied zum Gleiten ist, dass er Aufwinde nutzen kann, um sich hochtragen zu lassen. Und ich nehme an, dass der Prophet Jesaja das beobachtet hat, wenn er geführt durch den Geist Gottes schreibt, auffahren mit Flügeln wie Adler. Wir dürfen also mit einer segelnden Grundhaltung unterwegs durch den Tag sein. Das sind Aussichten. Natürlich können wir die ungünstige Wetterlage, sprich unsere Lebensumstände, beklagen. Es ist etwas gegen uns, statt mich hinaufzutragen. Es erzählte mir neulich jemand, wie sie an der Nordsee beobachtet hat, wie die Möwen den Gegenwind nutzen, um sich hochtragen zu lassen. Müssen wir immer den Gegenwind beklagen, so wie ich es gewohnt bin, zu tun? Gäbe es eine Möglichkeit darauf, versöhnlicher zu schauen und zu entdecken, dass gerade darin, in dieser Situation, etwas von den eigenen Möglichkeiten erst richtig zur Entfaltung kommt? Die dritte Anwendung, etwas leichter als die anderen beiden. Ihr könnt mal in unterschiedlichen Alltagssituationen beobachten, in welchem Flugmodus ihr gerade unterwegs seid. Die Frage ist demnach, segle ich schon oder flattere ich noch? Das Flattern bewahrt uns schon auch vor dem Abstürzen, ist aber kräftezehrend. Das Gleiten und Segeln ist vorteilhafter. Dass es eleganter aussieht, ist hier nicht der entscheidende Punkt. Entscheidender ist, dass es einfach der Realität entspricht. Wir sind zum Segeln bestimmt. Wir haben durch unser Vertrauen, durch unsere Beziehung zu Gott Flügel wie Adler. Und wir können sie immer wieder ausstrecken. Wir können die Aufwinde natürlich nicht kontrollieren, aber wir tun gut daran, wie es der Bibeltext sagt, auf den Herrn zu harren. Ein altes Wort, aber ein sehr aktueller Umstand. Wir sind Kinder der Erde und des Himmels. Und ich darf mich dem Herrscher des Himmels und der Erde mit ausgebreiteten Flügeln, im Gegensatz zu Flügellahm, entgegenstrecken. Und noch sicherer bin ich, wenn ich mich gar nicht hocharbeiten muss und auch gar nicht ganz oben sein muss, sondern es letztlich einerlei ist, ob ich gerade ganz oben oder unten fliege oder eben auch Bodenhaftung habe. Nehmen wir mal noch einen kleinen Dialog hinein zwischen meiner Frau Ruth und mir. Tiefenentspannt, mit etwas Schalk im Nacken und doch erleuchtend. Meine Frau sagt, manche sind hier zu Ehren gekommen. Ist es schade, dass du dahin nicht gekommen bist, denn du hättest auch das Zeug dazu? Ich frage zurück, würdest du mich dann mehr lieben, als du es eh schon tust? Natürlich hat sie die Frage verneint. Und ich sage darauf, weshalb in aller Welt soll es mir dann in irgendeiner Weise wichtig sein? Ich fasse zusammen. Es geht als Vorbereitung nicht vorrangig darum, dies oder jenes zu erledigen. Es geht um das Harren. Und damit ist nicht gemeint, je länger, je ungeduldiger darauf zu warten, dass dies oder jenes an Durchbruch passiert, damit das eigentliche, wirkliche Leben beginnt. Es geht um Zustimmung. Darin zu sehen, dass wir die Adlerflügel schon haben und dass wir getragen sind. Und dass es all die Bewegung nach oben und unten geben darf. Und sie mir alle zum Besten dienen dürfen. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, und ich meine, dass ich den frei habe, dann ist eins ganz oben auf meiner Liste. Ich möchte gerne mehr Vertrauen. Vertrauen in Gott und alles Gegebene. Alle weiteren Wünsche sind untergeordnet. Und dann, wenn ich davon zumindest ein Zipfel in der Hand habe oder in meinem Herzen habe, dann kann ich ankommen. Dann kann ich das Gegebene nehmen. Dann habe ich alles, was ich brauche. Und der Friede Gottes, den er durch seinen Geist in unsere Herzen gelegt hat, ist auch spürbar. Amen.